Meine Eltern haben dann irgendwann reagiert, nachdem ich dann zum Ende wirklich kein Essen mehr zu mir genommen habe, nichts mehr. Und dann auch noch am Ende wirklich auch komplett das Trinken verweigert habe. Weil ich da irgendwie so diese fixe Idee hatte, selbst von ein paar Tropfen Wasser, mein Körper ist so weit ausgehungert, dass er selbst davon irgendwie zunimmt. Und also nachdem ich dann praktisch 2 Tage mehr oder weniger wirklich komplett das Trinken verweigert habe, haben meine Eltern gesagt, nee. Sie haben mich halt ins Auto gepackt, geht nicht mehr. Und also ich wäre von mir aus nicht gegangen, aber ich habe mich jetzt auch nicht gesträubt.
Wenn Essen zur Qual wird, neue Therapien gegen Magersucht von Anja Braun.
Die damals 18-jährige Julia war abgemagert auf 28 Kilo, als ihre Eltern sie ins Krankenhaus brachten. Doch damit war die Geschichte ihrer Krankheit nicht zu Ende. 10 Jahre nach ihrem ersten Klinikaufenthalt ist Julia erneut Patientin auf der Station für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Universitätsklinik Tübingen. Im Büro des ärztlichen Direktors sitzt sie zum Interview an einem kleinen Tisch. Direkt vor der in lebendigem Rot gestrichenen Wand wirkt die heute 28-Jährige extrem blass, schmal und zerbrechlich. Julia erinnert sich, wie die Magersucht begann.
Es ist so dieses Thema auch in dem Alter natürlich so mit Teenager oder 16, 17, so dieses, man will eine gute Figur haben und viele sagen immer, ja, ich würde gern abnehmen und schaff's nicht und irgendwie, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich es hinkriege, aber dann ging so dieses, ja, ich versuch's mal und mal gucken und dann, oh, okay, ich kann da ein bisschen, muss nicht unbedingt naschen, das geht. Und ja, dann wurde das so immer so mehr so, probieren, geht da noch was? Wie weit kann ich mich dann selber überwinden? Das war es dann so, dieses sich selber überwinden. Und das heißt nicht umsonst Sucht. Also das ging dann relativ schnell, wenn ich so zurückblicke. Das gibt dann ja auch so einen Glückskick, sage ich jetzt mal, wenn man dann auf der Waage steht und sieht, oh, wieder 1 Kilo weniger. Und ja, dann wird es so ein Stück weit zum Selbstläufer.
Wenn Julia heute lächelt, treten ihre Wangenknochen deutlich hervor. Die Haut strafft sich wie Pergament. Die junge Frau leidet seit 10 Jahren an Anorexia nervosa, wie der medizinische Begriff für Magersucht lautet. Eine Seelenkrankheit, die den Körper als Ausdrucksmittel benutzt. Auf der psychosomatischen Station der Tübinger Uniklinik arbeitet Julia unter anderem daran, ihr Verhältnis zur Nahrungsaufnahme wieder zu normalisieren. Dort lernen die Patienten unter Anleitung von Ernährungsberatern, was und wie viel sie essen sollten.
Ich habe das ein bisschen abgegeben. Ich habe gesagt, okay, ich vertraue darauf, dass die wissen, was gut ist. Und von daher ist es also momentan ganz okay. Weil man verliert auch echt die Relation zu, was ist normal, was ist portionsmäßig normal, was ist so mit der Zeit. Aber das habe ich jetzt klar wieder ganz gut drin gerade und kann das ganz gut dann auch für mich durchziehen. Also jetzt auch an den Wochenenden, wenn ich da zu Hause bin oder so.
Julia hat schon mehrere Klinikaufenthalte hinter sich. Dabei hatte sie nach der Schule eine Lehre als Erzieherin abgeschlossen, fühlte sich weitgehend geheilt. Doch in Krisensituationen wird die Magersucht übermächtig. Julia wird dann in den Teufelskreis des Hungerns zurückgezogen.
Es sind einfach schon sehr tiefe Muster, die sich da einbrennen. Und bei mir ist es immer so, das scheint dann wie weg und dann auf einmal, zack, ist wieder da. Und dann nicht wieder einzuknicken, sondern zu sagen, ey, nee, weil das ist dann wie so heimtückisch, wie so ganz plötzlich in den Rücken sozusagen rein, ja. Und da muss man einiges dagegen halten dann.
Meist ist eine Diät, die außer Kontrolle gerät, der Einstieg in die Magersucht. Sichere Zahlen gibt es nicht, aber Experten gehen davon aus, dass in Deutschland 800.000 Menschen magersüchtig sind, 95% davon Frauen. Die meisten Betroffenen sind im Teenageralter, doch die Krankheit kann auch bei Erwachsenen oder schon vor der Pubertät auftreten. Und es trifft in der Regel gut integrierte, beliebte Menschen, die eines verbindet: Sie sind ehrgeizig und sehr diszipliniert.
Das ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her. Und damals war ich in der 12. Klasse und irgendwann war so vermehrt so dieses Vergleichen mit anderen. Also sowohl leistungsmäßig als auch optisch. Das ist dann so mehr und mehr in den Vordergrund getreten. Und dann wurde so dieser Ehrgeiz wach. Und dann habe ich so geguckt, was geht. Und irgendwie, dann hat man so mit der Zeit, oh, man kann ja mal probieren, ob nicht doch auch da ein bisschen weniger reicht und da. Also das ist wirklich ganz, ganz schleichend erst.
Doch irgendwann konnte Julia einfach nicht mehr aufhören mit dem Abnehmen. Die Sucht danach, immer weniger zu werden, ist mächtig. Das beschreiben alle Magersüchtigen. Die Anna, so personalisieren viele Magersüchtige ihre Krankheit als Abkürzung des medizinischen Fachbegriffs Anorexia nervosa, hat dann das Kommando übernommen und verzerrt die Wahrnehmung der Betroffenen. So fühlte sich die damals 18-Jährige bei ihrer Klinikeinweisung mit 28 Kilo Körpergewicht bei einer Größe von 1,70 Meter immer noch fit und sah nicht ein, warum sie eigentlich wieder mit dem Essen anfangen sollte.
Ich habe damals fast eine Woche weiterhin komplett Essen verweigert, wurde nur über Sonde ernährt.
Ohne künstliche Ernährung wäre Julia gestorben. Doch sobald die lebensgefährliche Situation unter Kontrolle ist, müssen die Patientinnen und Patienten lernen, zumindest so viele Kalorien zu sich zu nehmen, wie zum Überleben notwendig sind. Viele überfordert das. 20% der an Magersucht Erkrankten sterben einen qualvollen Tod. Entweder durch Multiorganversagen infolge ihrer Mangelernährung, durch plötzlichen Herztod oder schlicht, indem sie sich bewusst zu Tode hungern. Mediziner wie Professor Stefan Zipfel suchen daher nach neuen, wirksameren Therapien. Zipfel ist ärztlicher Direktor der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Tübingen. Er hat 2013 eine große Studie geleitet, die an 10 Universitätskliniken 3 verschiedene ambulante Psychotherapieverfahren auf ihre Wirksamkeit hin untersucht hat. Die Studie heißt ANTOP. Das steht für Anorexia Nervosa Treatment of Patients.
Was uns wichtig war, war, dass wir 2 neue Formen der Therapie vergleichen wollten mit der bestmöglichen Therapie, die es derzeit in Deutschland gibt. Es waren Therapieprogramme für ambulante Patientinnen. Und das bedeutet auch, dass nur die Patientinnen eingeschlossen werden konnten, die ein gewisses Mindestgewicht haben, weil darunter wird es dann auch gefährlich, diese Patientin ambulant zu behandeln.
Die 240 Patientinnen wurden per Los in 3 Gruppen aufgeteilt, die mit einer der 3 Therapien behandelt wurden. Der Mediziner spricht von Therapiearmen. Da ist zum einen die Standardpsychotherapie, die bisher als Regelversorgung für Magersüchtige bekannt ist. Ihr Kern ist eine Gesprächstherapie, die in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Hausärzten durchgeführt wird. Neu sind die Therapieformen der fokalen psychodynamischen Psychotherapie und die speziell für ambulante Behandlungen entwickelte kognitive Verhaltenstherapie.
Bei dem eher kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatz steht im Zentrum eine Normalisierung des Essverhaltens. Und da Magersüchtige nicht nur ein Problem mit dem Essen hat, sondern beispielsweise auch mit dem eigenen Körperbild, gibt es verschiedene Module, die im Zentrum der Behandlung standen. In dem psychodynamisch orientierten Arm steht im Zentrum die Art der Beziehungsgestaltung und auch ein Stück weit die Magersucht zu verstehen als ein Versuch, in einen sehr autonomen Modus oder Zustand zu gehen.
Ein Viertel der Patientinnen hat die Behandlung vorzeitig abgebrochen. Bei den anderen führten alle 3 Therapien zum Erfolg, zumindest was die Gewichtszunahme nach 10 Monaten angeht. Im Schnitt nahm jede Patientin knapp 4 Kilo zu. Die beiden neuen Therapieformen zeigten im Vergleich zur Standardpsychotherapie jedoch Vorteile. Besonders schnell nahmen Patientinnen mit einer verhaltensorientierten Therapie zu. Am erfolgreichsten war auf längere Sicht aber die psychodynamisch orientierte Therapie.
Ungefähr ein Drittel der Patientinnen aus dieser abgekürzt FPT für fokale psychodynamische Therapiegruppe hatte eben keinerlei Symptome einer Essstörung mehr. Ein Jahr nach Ende der Therapie hatten normales Gewicht erreicht und sind von daher sozusagen geheilt. Das ist auch eine gute Nachricht. Es eben nicht per se eine Erkrankung ist, die einen chronischen oder einen schlechten Verlauf nehmen muss, sondern dass, wenn man frühzeitig und intensiv und strukturiert diese Patientin behandelt, dass doch relativ größere Gruppe eben eine komplette Heilung erfahren kann.
Die fokale psychodynamische Psychotherapie sucht nach den tiefer liegenden Ursachen der Essstörung. Dabei gehen Psychotherapeut und Patientin den inneren Konflikten und emotionalen Auslösern der Erkrankung auf den Grund. Mit diesem Wissen werden die Magersüchtigen dann gezielt auf den Alltag nach Ende der Therapie vorbereitet. Da rund 100 Ärzte und Therapeuten an der Studie mitgewirkt haben, haben sich die neuen Therapieformen bereits verbreitet, freut sich Studienleiter Stefan Zipfel. Christian Frommert fällt mit 47 Jahren deutlich aus dem Normschema der Magersüchtigen heraus. Schließlich ist im Schnitt nur einer von 12 Erkrankten männlich. Anorexia nervosa wird jedoch in den vergangenen Jahren immer öfter bei Jungen und Männern diagnostiziert. Auch sie stehen heute unter dem Druck, einen schlanken und durchtrainierten Körper zu haben, um privat und beruflich erfolgreich zu sein. Christian Frommert geriet erst mit über 40 in die Magersucht. Er hat ein Buch über seine Geschichte geschrieben. Es heißt, dann iss halt was.
Viele verstehen ja die Magersucht nicht, weil es die einzige Sucht ist, in der sie nichts im Übermaß haben. Jeder versteht, Alkoholiker trinken zu viel. Ein Drogenabhängiger nimmt zu viel Rauschmittel zu sich. Jemand, der Fresssucht hat oder fett ist, der isst zu viel. Aber wie um Gottes Willen kann man denn süchtig sein, nach wenig zu haben? Deswegen, für viele ist auch diese Heilung so einfach. Der Kerl, der kann doch einfach essen, der muss doch auf gar nichts verzichten. Das kann doch nicht so schwer sein. Deswegen verstehen einfach so viele Leute oder definieren die Magersucht nicht als Sucht, sondern irgendwie so als kleinen Mädchenspleen.
Christian Frommert wog nur noch 39 Kilo bei einer Größe von 1,84 Meter, als er sich widerwillig in eine Klinik für Essgestörte einweisen ließ. Zu diesem Zeitpunkt, vor 5 Jahren, war er so schwach, dass er keine Treppen mehr steigen konnte. Ihm fielen die Haare büschelweise aus. Da der permanente Hungerzustand Osteoporose auslöst, also die Verminderung von Knochensubstanz, brach sich Frommert mehrere Knochen schlicht dadurch, dass er sich ungeschickt bückte. Trotzdem betont er, nur unter dem Druck seiner Angehörigen in die Klinik gegangen zu sein.
Ich hätte nie aufgehört mit Abnehmen. Ich empfand mich da immer noch als funktionsfähig und zu dick eigentlich. Und es gibt immer etwas, was sie an sich dann, oh, da könnten noch mal ein bisschen weniger und da ein bisschen weniger. Sie hören einfach nicht auf. Und deswegen muss es eine Instanz geben, die sozusagen für sie entscheidet. Und das war in meinem Fall meine Schwester und mein Schwager, die mich ja haben entmündigen lassen. Und da musste ich ja irgendetwas tun, also in eine Behandlung gehen. Aber ansonsten hätte ich das nie gemacht, weil ich habe nie diese Gefahr gesehen, dass ich durch Nichtsessen sterben könnte.
Menschen mit Magersucht leiden an einer gestörten Selbstwahrnehmung, einer Körperschemastörung. Trotz Untergewicht empfinden sie sich selbst als zu dick. In Therapien lernen die Betroffenen daher auch, ihren Körper wieder realistisch einzuschätzen. Professor Stefan Zipfel erklärt, dass es deshalb zum Standard gehöre, die Patienten mit der Spiegeltherapie langsam daran zu gewöhnen, ihrem Körper die eigenen Formen zuzugestehen. Das wird auch in der Tübinger Klinik geübt.
Da sind jetzt jeweils die Therapeutenzimmer.
An dem langen, hell gestrichenen Flur hängen Bilder von frischem Obst und Gemüse. Die Lebensmittel, die Magersüchtige noch am ehesten zu sich nehmen. Schließlich enthalten Obst und Gemüse verhältnismäßig wenig Kalorien. Immer wieder zweigen Gruppentherapieräume vom Flur ab. Einen davon öffnet Stefan Zipfel.
Und was hier aber wichtig ist, das kann ich Ihnen noch zeigen, das ist der Spiegel. Für die Spiegelexposition. Wir fangen meistens mit dem Arm an, also mit Körperteilen, die weniger als Problemzonen identifiziert sind. Und die werden dann gebeten, beispielsweise erstmal nur zu beschreiben, was sie sehen, ohne zu bewerten, weil die Bewertung, die kommt immer ganz schnell. Und diesen Schritt zwischen Beschreiben und Bewerten, diesen zu differenzieren, hilft ihnen dann auch so ein Stück weit eine objektivere Sicht beispielsweise ihres viel zu dünnen Körpers dann auch selber wahrnehmen zu können.
Die Spiegelexposition soll die Körperschemastörung aufbrechen und die Wahrnehmung normalisieren. Auch Christian Frommert hat eine Spiegeltherapie mitgemacht. Nicht in Tübingen, sondern in einer Klinik am Chiemsee. Er beschreibt, dass er sich trotzdem weiter als unmäßig fett und aufgeschwemmt wahrnimmt.
Im Kopf sind sie immer zu dick, immer. Es ist immer noch etwas, wo immer noch ein bisschen weniger dran sein könnte. Sie fühlen sich immer zu dick. Also ich fühle mich momentan nicht nur zu dick, ich fühle mich maßlos fett. Ich fühle mich wie ein Fesselballon in der momentanen Phase.
Wie viel Christian Frommert heute wiegt, weiß er nicht. Der sehr dünne und schlaksig wirkende Mann meidet Wagen und Spiegel. Doch in den verglasten Rahmen der Fußballerbilder wie auch in den meterhohen Fensterflächen seines Arbeitsplatzes kann er seine Umrisse erkennen. Er arbeitet als Kommunikationsberater beim Fußballclub TSG 1899 Hoffenheim. Früher war Frommert Sprecher des T-Mobile Radsportteams. Bekannt wurde der Journalist im Zusammenhang mit dem Dopingfall des Radsportprofis Jan Ullrich während der Tour de France 2006. Zu dieser Zeit war Frommert jeden Tag in Radio und Fernsehen auf Sendung.
Plötzlich wurde diese Öffentlichkeit auch wieder genauso schnell von einer auf die andere Minute weggenommen. Und es macht was mit einem, wenn man plötzlich nicht mehr gefragt wird. Und dann war für mich erstmal so eine Leere da, was wird jetzt aus mir, was mache ich jetzt? Und so habe ich mir das Essen entzogen, also indem ich mich quasi bestraft habe, weil ich völlig unsicher war, wie geht's mit dir weiter? Und habe mich dann in diese Welt geflüchtet, in der ich vermeintlich alles unter Kontrolle hatte. Ich hatte das Essen unter Kontrolle, ich hatte mein Gewicht unter Kontrolle. Und dann habe ich natürlich auch mich extrem auch in die Sportecke bewegt.
Frommert beschreibt seinen persönlichen Triathlon so. Laufen, Radfahren, Hungern. Seitdem er den stationären Aufenthalt in der Klinik für Essgestörte vorzeitig abgebrochen hat, macht er eine ambulante Therapie und versucht, die Magersucht so in Grenzen zu halten. Während er gestikuliert, rutscht ihm der Hemdsärmel hoch und entblößt ein erschreckend mageres Handgelenk.
Ich habe natürlich an Masse gewonnen und mir geht es auch wesentlich besser, ohne Frage, zumindest körperlich. Im Kopf ist es eine andere Sache. Also ich bin auch weit davon entfernt, normal zu essen. Ich war hier noch nie mittags in der Kantine mit den Kollegen essen. Also das schaffe ich noch nicht. Aber was ich mittlerweile schaffe, ist jeden Tag zu essen, auch wenn es nach wie vor schwer fällt. Es gibt immer Abende, von denen ich sage, ach, heute lässt es mal weg. Das ist wieder diese Anna, diese Anorexie, die dann schon im Kopf nochmal anklopft und sagt, also früher hast du mal geschafft, auch mal 2 Tage nichts zu essen. Das ist jetzt etwas, was mir momentan fehlt.
Die dauernden Hungerzustände haben sich auch auf die Psyche ausgewirkt. Magersüchtige leiden häufig unter Zwängen wie Ordnungs- und Kontrollzwänge, Angststörungen und Depressionen. So ist es für Christian Frommer zum Beispiel enorm wichtig, die Kalorien, die er bei seiner einzigen täglichen Mahlzeit zu sich nehmen wird, durch 3 Stunden Radfahren am frühen Morgen schon zu verbrennen.
Es macht keinen Spaß, 3 Stunden auf der Stelle zu radeln im Zimmer. Das will keiner. Also jeden Morgen mache ich das, seit 6, 7 Jahren, jeden Morgen immer noch.
Der 47-Jährige beschreibt sich als sehr zwanghaft. So kann er nur zur immer gleichen Zeit essen. Einmal am Tag, abends um 19 Uhr. Immer allein und immer mit demselben Besteck. Mit einem Laborlöffel isst Christian Frommert Abend für Abend sein Magerjoghurt.
Als Magersüchtiger gucken sie immer, dass sie ganz kleines Besteck haben. Viele Leute denken natürlich, der hat ja einen Vollschuss, der Kamerad. Also, dass die Leute sagen, das kann doch nicht wahr sein. Du bist doch ein vernünftig denkender Mensch. Jetzt nimm doch mal einen normalen Löffel. Nimm doch mal eine normale Gabel. Iss doch mal normal. Iss doch mal ein Stück Brot. Das würde mir in dem Moment überhaupt nichts machen, körperlich. Aber im Kopf würde das auslösen, morgen Minimum 4 Stunden Radfahren. 2 Tage am besten 0. Gar nichts mehr essen. Also es würde einfach so komplett das ganze Leben aus den Fugen geraten lassen. Deswegen macht man es von vornherein nicht.
So leben Magersüchtige in einer eigenen Welt und die besteht aus starren Regeln. Erschreckend ist, dass die Betroffenen immer jünger werden. Das bestätigt die Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters in Aachen, Professorin Beate Herperz-Dahlmann. Immer mehr Kinder zeigten schon lange vor dem Eintritt der Pubertät Symptome einer Magersucht.
Wir beobachten tatsächlich in den letzten Jahren auf unseren Kinderstationen zunehmend mehr wirklich kleine Mädchen, die an Magersucht erkranken. Und das deckt sich sogar auch mit der Statistik. Das heißt also, wir können an der bundesdeutschen Statistik sehen, dass immer mehr Kinder zwischen 10 und 14 Jahren tatsächlich wegen Magersucht stationär aufgenommen werden. Ein Grund ist sicher, dass Kinder heute mit dem Schlankheitsideal viel mehr konfrontiert sind als früher. Das heißt also, durch die Medien wird natürlich auch dieses sehr schlanke Aussehen ins Kinderzimmer transportiert.
Leider werde die Magersucht oft zu spät diagnostiziert, weil die Eltern den Beginn der Erkrankung nicht frühzeitig erkennen, bedauert Herperz-Dahlmann. Dabei erhöht eine Früherkennung der Symptome die Heilungschancen. Diese sind bei jungen Patienten wesentlich besser als bei Erwachsenen. Umso wichtiger sei es, dass die Eltern auf die ersten Anzeichen achten.
Ich erkenne das daran, dass mein Kind sich zunehmend mehr mit Diäten beschäftigt, dass es sich von seinen üblichen Aktivitäten zurückzieht. Jemand, der beim Essen versucht, so viel wie möglich wegzulassen oder anfängt, sich sehr viel mehr zu bewegen, als er das vorher gemacht hat, also viel mehr Sport zu treiben. Jemand, der sein ganzes Selbstbewusstsein eigentlich nur daran misst, ob er morgens auf der Waage mehr oder weniger wiegt. Und eigentlich dreht sich das ganze Denken nur noch ums Essen.
Die körperlichen Folgen von Magersucht sind gerade bei jüngeren Kindern sehr ernst. Herperz-Dahlmann und ihr Team haben in einer neuen Studie festgestellt, dass die Magersucht auf Patienten unter 14 schlimmere Auswirkungen hat als auf jene, die schon in der Pubertät sind.
Zum einen hören die Kinder auf zu wachsen. Das heißt also, wenn die Krankheit nicht frühzeitig behandelt wird, dann bleiben diese Kinder und Jugendlichen sehr klein, erreichen nicht ihre normale Größe. In jüngster Zeit macht uns große Sorgen, dass wir erkennen, dass bestimmte Geschlechtshormone für die Entwicklung des Gehirns von großer Bedeutung sind. Und die Magersucht führt ja leider dazu, dass diese Geschlechtshormone nicht mehr produziert werden. Und wir können eben jetzt auch an Kernspinnaufnahmen sehen, dass das tatsächlich Auswirkungen auf die Hirnentwicklung hat.
Eine Befürchtung ist, dass die Betroffenen deshalb später verstärkt an seelischen Erkrankungen leiden. Bleibt die Frage nach dem Auslöser dieser bedrohlichen Krankheit. Früher gingen Psychotherapeuten davon aus, dass sich eine Magersucht häufig nach einem sexuellen Missbrauch entwickele. Die Theorie besagte, dass die Mädchen und jungen Frauen ihren Körper deshalb ablehnten und nicht mehr weiblich wirken wollten. Diese alte Lehrmeinung gilt als überholt. Doch die Ursachen von Magersucht sind immer noch nicht eindeutig identifiziert. Therapeuten gehen heute davon aus, dass mehrere Faktoren zusammenwirken. Da ist die Familien- oder Beziehungssituation der Betroffenen, die Anpassung an das herrschende Schlankheitsideal und eine genetische Disposition, die die Magersucht begünstigt.
Wir halten heute eigentlich die genetische Disposition für die wichtigste Ursache. Die Theorien, dass bestimmte familiäre Konstellationen dafür verantwortlich sind, haben wir eigentlich jetzt schon einige Jahre hinter uns gelassen. Es ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit so, dass tatsächlich eine eher biologisch-körperliche Ursache für die Entstehung der Magersucht verantwortlich ist. Und ich betone das deshalb so, weil immer noch ganz viele Eltern mit einem großen Schuldgefühl zu uns kommen. Viele Eltern, viele Mütter glauben, dass sie einfach an der Erkrankung ihrer Töchter schuld sind und haben deswegen ein ganz schlechtes Gewissen. Und das hindert sie daran, frühzeitig zum Arzt oder Therapeuten zu gehen.
Ein weltweites Konsortium von Medizinern und Therapeuten erforscht derzeit den Einfluss der Gene. Doch bis sie herausgefunden haben, welche der Krankheit zugrunde liegen und wie sie zusammenwirken, wird noch viel Zeit vergehen. Daher konzentrieren sich die Ärzte darauf, die psychotherapeutischen Behandlungsformen zu verbessern. In der sogenannten ANDI-Studie hat das Team von Professorin Beate Herpertz-Dahlmann untersucht, ob es möglich ist, gerade Kinder und Jugendliche nicht vollstationär, sondern ambulant in einer Tagesklinik zu behandeln. Das Ärzteteam geht davon aus, dass die Heranwachsenden das als weniger einschneidend in ihr Leben empfinden.
Dadurch, dass die Patienten eben wirklich in einem sehr schlechten Zustand sind, sind sie oft monatelang in der Klinik. Und wir haben festgestellt, dass sie dadurch ihre ganzen Kontakte zu Gleichaltrigen, zu ihrer Schule, aber letztendlich auch zu ihren Eltern verloren haben. Und wenn sie dann zurückgekommen sind, in ihre alte Umgebung dort gar nicht mehr zurechtkamen, was dann oft zu einem Rückfall geführt hat.
Herpertz-Dahlmann und ihr Team tüftelten deshalb eine Behandlungsmethode aus, die nach einer maximal 3 Wochen dauernden vollstationären Behandlung eine ambulante Behandlung in einer Tagesklinik folgen ließ. So konnten die Kinder und Jugendlichen am Abend und am Wochenende nach Hause zurückkehren. In der ANDI-Studie wurden jeweils 86 Kinder und Teenager stationär und 86 in der Tagesklinik behandelt. Zwar legten beide Gruppen an Gewicht zu, doch die tagesklinisch behandelten Kinder und Jugendlichen befanden sich in einer psychisch besseren Verfassung.
Wo wir die Patienten noch länger verfolgt haben, da haben wir sogar gesehen, dass tatsächlich die, die in der tagesklinischen Behandlung waren, weniger Rückfälle hatten. Das heißt also, weniger stationär wieder aufgenommen werden mussten, als die, die wir stationär behandelt haben.
Trotzdem wird auch nach der Behandlung in der Tagesklinik immer noch jede 5. Patientin rückfällig. Diese Zahl möchte die Aachener Medizinerin gern weiter verringern. Sie setzt dazu auf ein Home Treatment. Das bedeutet, dass die Patienten zu Hause weiter behandelt werden.
Das heißt also, dass das Team aus dem Krankenhaus zu dem Patienten nach Hause fährt, dort zum Beispiel mit der Familie zusammen isst, auch sich die Umgebung anguckt, ob da etwas für das Kind belastend ist. Zum Beispiel ist es oft belastend, wenn die elterliche Wohnung viele Spiegel hat. Man würde das Kind unterstützen, wenn es in die Schule geht. Also meine große Hoffnung wäre, dass wir darüber die Rückfallrate, das ist immer noch unser allergrößtes Problem, die hohe Rückfallrate, noch mehr senken könnten.
Manche Betroffene suchen Unterstützung außerhalb des professionellen Rahmens von Therapie und Klinik, zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe. Doch Selbsthilfegruppen für Magersüchtige sind selten, weil sie sich ständig vergleichen und miteinander um das geringste Gewicht konkurrieren. Das hat der Freundeskreis Karlsruhe erfahren, eine Selbsthilfeorganisation für Suchtkranke. Gabi Thielbeer, die ehrenamtlich Selbsthilfegruppen organisiert, erzählt, warum sie davon abgekommen ist, eine eigene Gruppe für Magersüchtige aufrechtzuerhalten.
Es ist unheimlich schwierig, gerade bei einer Magersucht, da nichts Falsches zu sagen und das Richtige zu sagen, weil die sind sehr verschlossen. Das ist eine sehr, sehr schambehaftete Sucht. Also noch schlimmer als Alkohol, Drogen oder sonst was. Da dran zu kommen, ist schwierig. Und da muss ich jedes Wort also wirklich auf eine Goldwaage legen. Weil wenn sie mir sagt, ich habe jetzt ein halbes Kilo zugenommen, ich sage, das sieht gut aus, und dann kommt eine, die ist noch dünner, dann kippt das sofort ins Gegenteil um.
Eine Gruppe allein mit Magersüchtigen sei eigentlich nur unter therapeutischer Leitung möglich, findet Gabi Thielbeer. Heute sind die Magersüchtigen in die anderen Selbsthilfegruppen des Freundeskreises eingebunden. In jeder Gruppe finden sich sowohl Alkohol, Tabletten, Drogen als auch Magersüchtige. Das funktioniere deutlich besser als separate Gruppen.
Weil die dann auch sehen, es ist nicht das Suchtmittel alleine, sondern die anderen Leute haben genau die gleichen Probleme wie ich, bloß haben die dann halt nicht es übers Essen gemacht, sondern über Alkohol oder über Spielen oder über Tabletten oder sonst was. Weil das Suchtmittel ist im Prinzip egal. Die Hintergründe, die dahinter stecken, die Probleme, die Ängste, alles, was dazugehört. Ja, die Diskussionen entwickeln sich und es sind eigentlich die verschiedenen Erfahrungen, die jeder mitbringt, die verschiedenen Sichtweisen. Wenn ich jetzt irgendein Problem habe, dann gucke ich durch den Tunnel. Und wenn ich drüber rede und kriege verschiedene andere Aspekte dazu, dann habe ich einen anderen Blick wieder drauf.
In die Selbsthilfegruppen kommen viele Essgestörte und Magersüchtige, die noch mitten im Kampf mit der Krankheit stecken. Sie suchen Hilfe außerhalb ihres sozialen Umfelds, denn Magersucht ist weiterhin ein großes Tabu. Das hat auch Julia so erlebt, die 28-Jährige, die seit 10 Jahren an Magersucht leidet.
Meine Freunde haben sich versucht, so ranzutasten, aber so richtig hat sich irgendwie keiner getraut, ja, da mal irgendwie was zu sagen. Und so auch von den Lehrern, 2 Lehrerinnen sind dann irgendwann auf mich zugekommen, aber da war es echt auch schon relativ weit fortgeschritten. Also ich mache da niemanden Vorwurf, also ich habe nur gemerkt, das ist immer noch ein Thema, wo sehr, sehr angstbesessen einfach ist, also wo die Leute total Angst haben, denjenigen anzusprechen.
Auch an Schulen findet kaum Aufklärung über Magersucht statt. Die Fettsucht gilt als das drängendere Problem. Zwischen 10% und 20% aller Kinder sind übergewichtig. Doch gerade bei der Magersucht sei es wichtig, dass Lehrer und Erzieher früh auf gefährdete Kinder zugehen, betont die Aachener Therapeutin Beate Herperz-Dahlmann. Sie bedauert, dass es keine starke Lobby gibt, die sich für die frühzeitige Prävention an Schulen einsetzt. Denn bundesweit ist nur 1% der Bevölkerung magersüchtig. Doch 1% sind immerhin 800.000 persönliche Schicksale. Und für jeden 5. Betroffenen endet die Magersucht tödlich.